Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, auch von meiner Seite. Herzlichen Dank, Alex, herzlichen Dank für die Einladung, das wunderbare Team. Was soll ich sagen? Was denkt ihr bei dem Wort Lieblingskind? Was kommt dir da in den Sinn? Ich habe ein paar Leute in meinem Umfeld gefragt und die eine hat gesagt, na, ich bin sicher kein Lieblingskind, ich war immer rotzfrech. Der andere hat gesagt, na ja, Lieblingskind, natürlich, das sind die Enkelkinder. Die andere hat gesagt, Lieblingskind, ich bin die Lieblingstochter meiner Mama. Das ist überhaupt keine Frage. Die anderen wissen das auch. Und der Klaus hat gesagt, ja, wir waren 5 Kinder, meine Mama hat alle gleich geliebt. Die hatte kein Lieblingskind. Aber nach ein bisschen Nachdenken hat er dann gesagt, na ja, der Ältere, der war schon immer bevorzugt. Und so ist die Frage, wie empfinden wir uns? Gibt es Lieblingskinder? Hat das Lieblingskind sein mit dem Segen Gottes zu tun? Hat das Lieblingskind sein mit Fakten zu tun? Oder hat das Lieblingskind sein mit tiefen inneren Gefühlen zu tun? Gibt es ein Fakten oder ist es mehr ein subjektives Empfinden? Es gibt ein Preisausschreiben und da haben 2 Frauen gewonnen. Und die 2 haben das Gleiche gewonnen, nämlich eine tolle Fahrt mit einem roten Porsche. Weihnachtlich. Okay, und die eine Frau, die hat natürlich gleich ihre Freundin mitgenommen und sie haben da halt eine wunderbare Fahrt gemacht. Sie dachten, oh, wenn wir schon so ein schönes Auto haben, dann stylen wir uns schön. Dann halten wir beim nächsten 5-Sterne-Hotel an. Und dann haben sie einen Kaffee genossen, weil recht viel mehr war nicht drin. Aber sie haben sich königlich gefühlt. Sie haben sich wie Königstöchter gefühlt. Und sie kommen heim und waren einfach irrsinnig glücklich und froh. Und die andere hat das auch ganz ähnlich gemacht. Die ist dann eher aufs Gas gestiegen und ist die Kurven hochgesaust und hat den Tag auch genossen. Beide Frauen sind zurückgekommen. Und die eine, die war einfach mega glücklich. Und selbst Wochen später, wenn sie irgendwo einen roten Porsche gesehen hat, hat sie gesagt, oh, ich bin so glücklich, so etwas durfte ich erleben. Das wird mich mein Leben begleiten. Ich habe mich so königlich gefühlt. Und sie hat aus diesem Erlebnis etwas Positives herausgenommen für den Rest ihres Lebens. Und die andere Frau, die hat gesagt, wenn ein roter Porsche, na, musste nicht mal ein roter Porsche sein, es reichte schon ein roter Fiat. Und sie hat gesagt, um Gottes Willen, mein Leben ist ruiniert. Ich kann mir nie einen Porsche leisten. Wie soll ich da glücklich werden? Und sie hat dieses Erlebnis mit ganz negativen Dingen verbunden. Und meine Frage ist, warum ist das so? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Der eine reagiert auf eine Situation so positiv, der fühlt sich immer vom Leben beglückt. Und andere, egal wie die Umstände sind, da hat man immer das Gefühl, sie haben eine Pechsträhne. Die finden immer das Haar in der Suppe. Ich möchte heute über 2 Männer reden, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und zwar der eine, der ist selbstbewusst, ist wortgewandt, ist ein Leiter. Wenn der in den Raum kommt, wissen alle sofort, dass er da ist. Er hat immer Vorschläge, was zu tun ist. Er ist schnell, umsetzungsfähig. Der andere Mann, der ist eher still, den findet man eher unter Frauen. Er ist sensibel. Man hat das Gefühl, er ist eine sensible Persönlichkeit. Und wenn ich mir das Profil von diesen zwei Männern anschaue und überlegen müsste, wer von denen hat oder neigt eher zu einer Identitätskrise, dann würde ich eigentlich denken, der Zweite. Ich würde nicht denken, dass der Erste irgendein Problem hätte. Der tritt so sicher und mutig auf. Ich rede von Petrus und Johannes. Diese zwei Männer in der Bibel, die kommen oft miteinander vor. In einem Satz. Und man hat ein bisschen das Gefühl, da gibt es eine Rivalität. Man hat das Gefühl, die vergleichen sich ständig miteinander. Man hat das Gefühl, einer ist dem anderen manchmal ein bisschen was neidig. Und es ist eben spannend, wie das geht. Weil in der Bibel heißt es, wir feiern ja bald Weihnachten, Maria, die Begnadete des Herrn. Wolltest du, dass dir ein Engel erscheint und sagt, du Begnadete des Herrn? Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich einen richtigen Engel sehen wollte. Ich glaube, mich wird es so schrecken. Aber Maria hat einen Engel gesehen und die Begnadete des Herrn. Wir dürfen nicht vergessen, Maria hatte ein unfassbar außergewöhnliches Erlebnis. Aber danach wurde sie schwanger und es war ihr kotzübel. Sie hat sich dann vielleicht gefragt, habe ich wirklich einen Engel gesehen? Ist das wirklich alles echt? Große Erlebnisse haben meistens auch große Herausforderungen. Ein Marcel Hirscher, der gewinnt, musste auch enorm vorbereitet werden. Und Maria war, wie wir begründet wissen, 100% im Willen Gottes und musste trotzdem zuschauen, wie ihr Sohn ermordet wird. Das Leben ist eben oft schon voller Fragen. Ist das vielleicht mein Telefon? Der liebe Gott ruft an. Und dann gibt es 5 Bibelstellen, wo es heißt, der Jünger, den Jesus liebt. Und das finde ich auch interessant. Hier haben wir 5 Bibelstellen und ich habe sie kurz aufgeschrieben. Das ist das Abendmahl, dann ist es bei der Kreuzigung, dann ist es am Grab, dann ist es am See Genezareth, 2-mal. Und ich frage mich, warum das so ist, weil das steht über keinen sonst so in der Bibel. Und das gleich 5-mal hintereinander. Und jetzt ist die Frage, hat Gott Lieblingskinder? Manche beten und Gebet ist ein großes Geheimnis irgendwie, weil manchmal beten wir und es geschehen Wunder und anderes Mal beten wir und es tut sich scheins gar nichts und wir stehen da oft vor Rätseln. Manche beten und empfangen so leicht und andere beten und es scheint der Himmel verschlossen. Und ja, es gibt verschiedene Erklärungen, aber die Frage ist Gott gerecht oder ist Gott ungerecht? Aus der Bibel weiß ich, dass Gott gerecht ist. Das ist meine Überzeugung. Gott ist gerecht und seine Gerichte sind gerecht. Aber das Leben auf dieser Erde ist bei weitem nicht gerecht. Wir müssen, wir Christen, vertrauen, dass es eine ewige Gerechtigkeit gibt. Der Jünger, den Jesus liebt. Und zwar gibt es da eben diese fünf Begebenheiten und wir wollen uns ein paar davon anschauen. Das erste ist beim Abendmahl. Wir alle kennen natürlich das Abendmahl. Ich meine, Christen, Nicht-Christen, wir wissen die 12 Jünger. Und bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat es dieses letzte Abendmahl gegeben. Interessant zu sehen ist, dass Johannes sitzt direkt bei Jesus. Und die meisten Gemälde zeigen ihn auch gelehnt an Jesu Brust, weil es so die Erzählung in der Bibel ist. Petrus hingegen, er sitzt etwas weiter weg. Und Petrus musste schon ein paar Mal, hängt es mit seinem Charakter zusammen? Er ist halt ein Macher, er ist vorlaut, er ist schnell, er ist aber auch gut. Und er war der, der beim Sturm aufs Wasser hinausgelaufen ist. Ich meine, die Frage ist, wer von uns ist wirklich schon auf Wasser gelaufen? Ich nicht. Vielleicht gibt es Überraschungen hier. Aber keiner der 12 Jünger ist auf dem Wasser gelaufen. Und was mich manchmal so verwundert ist, Petrus läuft auf dem Wasser und er sinkt dann ein, Jesus rettet ihn. Was geschieht nachher? Ich hätte gedacht, als ein guter Christ oder auch als ein sozialisierter Mensch, dass wir sagen müssen, boah, das hast du toll gemacht, Petrus. Aber was sagt Jesus zu ihm? Er sagt, du Kleingläubiger. Er hat eine Rüge bekommen. Dabei war er mutiger als alle anderen. Und es gibt noch so eine Situation. Jesus fragt seine Jünger, wer denkt ihr, dass ich bin? Und Petrus hat die Antwort. Und Petrus sagt, du bist der Christus. Und Jesus sagt zu ihm, auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Oh, da hat er gepunktet. Da war er richtig gut. Da hat das voll getroffen. Aber 10 Minuten später oder 4, 5 Zeilen später in der Bibel heißt es dann, geh hinter mich, Satan, weil er vorschlägt, Jesus zu retten vor Jerusalem, vor dem, was ihn in Jerusalem erwartet. Und er sagt zu Jesus, nein, dort darfst du nicht hingehen. Und Jesus sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan, sind harte Worte. Aber da merkt man, da spielt sich was anderes ab. Und manchmal denke ich, ja, das hat der Petrus irgendwie gespürt. Ich war eben verheiratet, als ich jung war. Heute bin ich jünger. Haben wir in Watzneck, in Dornbirn, ob Dornbirn, ein Grundstück gehabt. Das war Rolands Grundstück und dadurch, dass der Roland nicht mehr 18 war, wo er geheiratet hat, hat da inzwischen der Schwiegerpapa seine Himbeerplantage und seine Erdbeeren und sein Gemüse gepflanzt. Und wir wollten dann Haus bauen und sind dann mit unseren Freunden hinauf zum Grundstück, einfach um zu schauen, wie machen wir das. Und ich war so glücklich, wir waren jung verheiratet und ich hatte große Pläne und ich fühlte mich zur Familie so zugehörig und das war einfach schön. Und meine Freundin, die hat auch gerne im Garten genascht und der Opa war zufällig oben und ich sage zu meiner Freundin, du, schau, probier doch das. Und ich habe es auch genossen und die Männer haben da geredet. Und dann dreht sich der Schwiegerpapa um, schaut mich an und sagt, was fällt denn dir ein? Lass quasi die Bären in Ruhe. Das ist mir eingefahren, dass ich heute noch manchmal einen kleinen Schauer habe. Und dann denke ich, manche Zurückweisung, die hinterlässt tiefere Spuren, als wir denken. das sind oft ganz banale Sachen, die so feststecken in unseren Gliedern, dass wir das kaum mehr hinausbringen. Und manchmal denke ich, dem Petrus ist es auch ein bisschen so gegangen. Er wollte Jesus zeigen, dass er ihn gern hat. Er wollte für Jesus kämpfen. Er wollte einfach gut sein. Er wollte vielleicht auch mit Werken Jesus beeindrucken. Irgendwie hat man das Gefühl, er muss sich das oder er möchte sich das erkämpfen. Und die Frage ist auch bei uns, was haben wir für ein ganz tiefes Lebensgefühl? Haben wir auch das Gefühl manchmal, wir müssen uns Aufmerksamkeit, Liebe, Anerkennung irgendwie erarbeiten? Manchmal, die einen sind ganz brav. Man muss ein braves Kind sein, hat man früher immer gesagt, oder? Dann wird man geliebt. Oder ein fleißiges Kind. Oder in der Schule ganz artig. Oder bei mir war es, soll ich das jetzt gerade verraten? Ich war ein aufgewecktes Kind. Der Pfarrer beim Religionsunterricht hatte manchmal ein bisschen eine spezielle Herausforderung. Und dann ist es tatsächlich passiert, dass ich in Religion einen Zweier bekommen habe. Das hat ein Donnerwetter gegeben. Und so lernen wir, was gut und was schlecht ist. Die einen holen sich Aufmerksamkeit durch Bravsein, die anderen holen sich Aufmerksamkeit durch Schlimmsein. Weil dann kriegt man auch Aufmerksamkeit. Petrus, so empfinde ich das, hat sich vielleicht diese Aufmerksamkeit auch erarbeiten wollen und war gut darin. Er war wortgewandt. Er war ein großer Segen und es hängt auch mit dem Temperament zusammen. Johannes hingegen, und ich glaube, das hat dem Petrus, Entschuldigung Petrus, aber ich glaube, das hat dem Petrus manchmal echt genervt, weil der Johannes war der Jüngere, aber der war einfach, der war still, der war immer an der Seite Jesu. Und dann passiert es da beim Abendmahl. Dann sitzt der Johannes ganz nah bei Jesus, legt seinen Kopf an seine Schulter und hat es richtig gemütlich. Aber dann ändert sich die Atmosphäre, weil Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Und boah, alle werden nervös. Und auch Petrus wird nervös. Und Petrus, der Wortgewandte, der traut sich Jesus nicht fragen. Er traut sich Jesus nicht fragen. Er hat gedacht, vielleicht trete ich ihm zu nahe. Und deswegen schaut er hinüber zum Johannes und sagt, Johannes, 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 frag du den Meister, wer es ist. Und das vollkommen Erstaunliche ist, Johannes fragt ihn einfach. Er sagt, Meister, wer ist es? Und was mich noch mehr erstaunt ist, Jesus hat einfach geantwortet. Diese Vertrautheit zwischen Jesus und Johannes. Und der Johannes hat offensichtlich gar nicht so viel gemacht. Der ist nicht auf dem Wasser gelaufen. Der hat nicht gewusst, dass Jesus der Messias ist. Der war einfach bei Jesus. Der eine strampelt, wie heißt es in dem einen Film? Da hat der DiCaprio, glaube ich, ein Gebet gebetet. Und er war ja nicht Christ, oder? Und dann sagt er, die Maus strampelt in der Sanne, bis es zum Butter wird. Genau. Und so ähnlich kommt mir der Petrus ein bisschen vor. Er hält sich über Wasser und will die Gunst Gottes erarbeiten. Und der Johannes, der sitzt einfach bei Jesus. Und ich glaube, da ist in dem Herzen von Petrus etwas passiert. Er fand das vielleicht gemein, unangenehm, war neidisch. Und dann passiert es bei der Kreuzigung, oder? Sie kommen in den Garten Gethsemane und dann sind die Soldaten da und ist schon gut so. Es irritiert mich einfach ein bisschen. Die Frage ist noch vorher, schiebst du auch immer wieder jemand vor? Geh du zum Lehrer. Geh du auf die BH. Mach du das. Dir hört man besser zu. Bei der Schwiegermama oder bei manchen Kindern. Ja. Und dann kommen sie in den Garten Gethsemane und dort ist auch eine Situation, die den Petrus so richtig typisch beschreibt. Da kommen die Soldaten und er haut dem Soldaten das Ohr ab. Jesus, ich kämpfe für dich. Ich kämpfe für dich. Ich mache das schon. Und Petrus hat ja in Erinnerung, dass es mit Jesus immer spaßig war. Ich meine, er hat gesehen, wie Tote auferstehen. Er hat gesehen, wie sich das Brot vermehrt. Er hat gesehen, wie Jesus durch die Pharisäer durchmarschiert ist und niemand konnte ihn antasten. Die hatten Mordpläne, aber Jesus war immer auf der Siegerseite. Und das ist schon irgendwie cool. Und Petrus war sich so sicher, dass das jetzt wieder passiert. Natürlich wird Jesus diese Soldaten da, mit denen wird er schon fertig. Aber wieder steckt Petrus eine Rüge ein. Steckt ein Schwert in die Scheide. Mach das nicht, Petrus. Und dann wird Jesus verhaftet. Und Petrus hat nicht mehr die Möglichkeit, mit Jesus zu reden. Vorher sagt noch Jesus zu ihm, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Jesus sagt, und Petrus sagt, nein, ich sterbe für dich. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Petrus hat Jesus wirklich von tiefem Herzen geliebt. Aber er konnte das irgendwie nicht ganz umsetzen. Er hat trotzdem an der Liebe von Jesus gezweifelt. Hat Gott mich wirklich lieb? Ich meine, ich mag ihn. Aber liebt er mich wirklich? Die Umstände sind so schwierig. Beziehungen sind schwierig, Finanzen sind schwierig, der Krieg. Was ist das für ein Gott? Liebt er mich wirklich? Ich gehe eh brav in die Kirche oder ich bete oder ich spende was für den Ukraine-Krieg oder wir bemühen uns doch alle, ein anständiges Leben zu führen. Und trotzdem bleibt da in uns etwas übrig. Und der Petrus, der ist jetzt auch dagestanden. Man hat Jesus verhaftet, er versteht die Welt nicht mehr. Das hat doch bis jetzt immer funktioniert. Und alle Jünger sind davongelaufen, auch Petrus. Das Interessante ist, der Petrus ist in Beobachtungsnähe geblieben. Er hat zugeschaut, er wollte wissen, was jetzt mit Jesus passiert. Und er war auf Distanz, aber er war da. Interessant ist, wenn man weiterliest, wo hat man Johannes gefunden? Petrus war da im Umfeld der Kreuzigung und hat Jesus verleugnet. Und er ist hinausgegangen und hat bitterlich geweint. Johannes hingegen stand unter dem Kreuz. Und Jesus hat in seiner Todesstunde, ich meine, intimer kann es nicht mehr werden, hat er mit Johannes geredet und hat gesagt, sieh deine Mutter, kümmere du dich um meine Mama. Das wichtigste Anliegen, das Jesus noch hatte, war seine Mama. Und das hat er Johannes anvertraut. Johannes hatte die gleichen Fragen. Johannes verstand auch die Welt nicht mehr. Petrus hat gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Johannes ist unterm Kreuz gestanden. Als Roland die Diagnose bekam, waren es 4 Wochen von einem bumpelgesunden Menschen bis quasi zum Begräbnis. Und ich war auch sehr herausgefordert. Ich habe auch die Welt nicht mehr verstanden. Ich meine, du musst zuschauen, man hat ja so viel zu tun, weil das bricht ja wie ein Sturm über dein Leben herein. Und das Unfassbare auch heute noch für mich ist, ich habe ihn dann nach Hause geholt und wir haben ihn zu Hause gepflegt. Ich wusste einfach immer, was zu tun ist. Ich war müde, mir war auch manchmal kotzübel. Ich habe Gott überhaupt nicht verstanden, aber Gott war immer bei mir. Und das hat mir die Kraft gegeben. Ich wusste, ich meine, wir glauben ja, dass Gott heilt, dass Gott Wunder tut. Und trotzdem wusste ich in dieser Situation, Roland wird sterben. Ich hatte trotzdem so einen tiefen, tiefen, tiefen Frieden. Und ich wusste immer, was zu tun ist. Das ist für mich heute noch wie ein Wunder. Ich habe mich gefühlt wie Johannes unterm Kreuz. Meine größte Sorge dort war, wie reagieren meine Mädchen drauf? Und ich glaube, das war auch die Sorge von Jesus. Wie reagiert jetzt Petrus drauf? Petrus steht draußen und weint bitterlich. Er versteht die Welt nicht. Er zweifelt an mir. Er kann meiner Liebe nicht vertrauen. Und wir können oft auch das ganze Bild nicht sehen. Jesus wusste, er musste sterben, damit wir die Liebe Gottes erfahren können. Aber so weit konnten Johannes und Petrus nicht blicken. Und nicht jede Situation, das will ich ganz klar sagen, ist von Gott. Es gibt natürlich viele Situationen, wo wir selber sehr dumme Sachen machen und deswegen leiden. Das ist etwas ganz, ganz Schwieriges zu unterscheiden. Und dann am See Genezareth, nach der Auferstehung, am Ostermorgen, der Petrus war so frustriert. Er hat gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Er hat seinen Freund Jesus verraten. Und was hat der dann gemacht? Er hat gesagt, ich gehe fischen. Ich gehe zurück zu meinem alten Beruf. Der Glaube, der Messias, das kann mir alles gestohlen bleiben. Er war enttäuscht von sich selber und auch von Jesus, von den Umständen. Er hatte keine Antwort. Was macht man? Man geht zurück zu dem, was man kennt. Und jetzt geht er fischen. Und nicht mal das funktioniert. Also das muss frustrierend sein. Dann steht er da draußen, fischt die ganze Nacht und kein einziger Fisch. Da musst du ja wirklich verzweifeln. Und dann schreit jemand vom Ufer und das Hochinteressante ist, wie ganz am Anfang. Werft die Netze aus. Ich mache euch zu Menschenfischern. Das sind die gleichen Sätze, die Jesus verwendet, wie er ganz am Anfang verwendet hat, wo er die Apostel berufen hat. Und was ich noch herzig finde, er hat hinausgerufen. Ich meine, das sind 12, 15 erwachsene Männer. Ich meine, es waren Teenager und bis 20, 25 rechnet man. Jesus war 33. Und er ruft hinaus auf den See, Kinder! Ja, ich glaube, das trifft es auch für uns. Im Blick Gottes sind wir alle Kinder. Und Jesus macht Frühstück. Ist das nicht so herrlich? Er hat die Hölle und den Tod bezwungen. Er ist gerade von einem unfassbaren geistlichen Kampf gekommen, den wir nie in unserem Leben begreifen können. Und kommt drauf und hat nichts anderes zu tun, als ein Feuer zu machen und die Fische zu braten. Für mich ist das so wärmend, weil ich denke, Jesus sehnt sich nach einer Familie. Jesus sehnt sich nach Gemeinschaft. Jesus sehnt sich nicht danach, dass wir tolle Werke bringen, dass wir gute Performance haben. Jesus fragt uns, wie er Petrus gefragt hat, liebst du mich? Und die Frage ist, ob wir uns selber vergeben können. Hätte Petrus sich selber nicht vergeben können, und Jesus hat ihm sehr dabei geholfen. Nicht der Petrus ist nach dem Fischen auf Jesus zugekommen und hat gesagt, du, es tut mir leid, dass ich dich verraten habe. Nein, sie haben miteinander gegessen. Petrus hat nichts gesagt. Petrus hat mit sich gekämpft. Aber dann ergreift Jesus die Initiative und geht auf Petrus zu und sagt, Petrus, liebst du mich? Und er sagt, ja, Jesus, ich liebe dich, wie er halt ist, lebendig und frisch und ein bisschen vorlaut und frech. Und dann fragt Jesus nochmal, Jesus, Petrus, liebst du mich? Und beim dritten Mal wird er traurig, weil er jetzt natürlich weiß, Jesus spricht die Situation der Verleugnung an. Und das sehr, sehr Schöne ist, Jesus sagt dann, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und das ist für mich wie, Jesus setzt Petrus wieder in den Dienst ein. Petrus wollte davonlaufen, aber Jesus sagt, nein, ich vertraue dir trotzdem. Weide meine Schafe. Mach das, wozu ich dich berufen habe. Du musst nicht perfekt sein. Wir machen das gemeinsam. Die Frage ist für mich, Bethlehem heißt ja Haus des Brotes. Und wir haben ja jetzt Weihnachten. Und dieses Bethlehem, dieses Haus des Brotes, da steht eine Futterkrippe. Und Jesus wird in die Krippe gelegt. Jesus wird quasi für uns zum Brot des Lebens. Wir müssen uns nähren von dieser Gegenwart Gottes. Wir müssen uns nähren mit diesem Brot des Lebens, weil die Umstände um uns, die sind oft sehr, sehr herausfordernd und auch verwirrend. Ich weiß nicht, warum Gott nicht auf den Tisch haut und den Krieg stoppt oder mit vielen anderen Dingen. Er könnte auf den Tisch schauen und sagen, Schluss damit. Aber er macht es nicht. Und ich weiß nicht, warum. Und manche Dinge in unserem Leben passieren, da haben wir keine Antwort drauf. Aber ich möchte alle ermutigen, das Herz zu öffnen und die Liebe Gottes heuer an der Krippe im Familienfest ganz, ganz neu zu empfangen. Entscheide dich, Jesus zu vertrauen. Das Leben ist viel besser. Wir können uns, Jesus, lasst uns den freien Willen. Wir können mit ihm gehen oder wir können ohne ihm gehen. Jesus ist sehr traurig, wenn wir ohne ihn gehen. Der verlorene Sohn, der hat sein Erbe genommen. Ich könnte auch sagen, der hat seine Gaben, seine Berufung, er hat sein, ich meine, das schöne Leben in Österreich, den guten Beruf, all das, was eigentlich Gott uns schenkt, das hat er genommen und hat zum Vater gesagt, du Papa, ich brauche dich nicht, ich will mein Leben selber leben. Und wir verhalten uns auch oft so. Aber das Problem ist, dass wir dann immer weiter vom Papa wegkommen, unsere Ressourcen aufbrauchen und dann wie die Maus in der Sahne schwimmen müssen. Und dann wird das Leben plötzlich wirklich sauer und hart. Und dann haben wir ein Problem. Wir denken, ich bin ja vom Papa weggelaufen. Wie soll ich da den Weg wieder zurückfinden? Und dann schämen wir uns. Und dann klagen wir uns selber an. Und dann finden wir den Weg nicht zurück. Und gehen lieber zum Schweinetrog. Verstricken uns in Sünde und hoffen, irgendwie kommen wir da schon durch. Dabei wäre der Weg so einfach und doch der schwierigste unseres Lebens, weil es Demut braucht. Es braucht Demut, zurück zum Vater zu kommen. Es braucht Demut, unsere zerbrochene Tasse zu nehmen und zur Krippe zu kommen. Es braucht Demut, unser zerbrochenes Leben Gott wieder zurückzugeben und zu sagen, Papa, da bin ich. Ich schaffe es nicht allein. Ich kann es nicht. Ich verstehe dich auch nicht. Aber das Einzigste, was mir bleibt, ist, bist du. Wie die Jünger gesagt haben, Herr, wohin sollen wir gehen? Deine Worte sind hart. Da ist es ums Abendmahl gegangen. Esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Ich meine, wer kann das schon verstehen? Und die Jünger haben gesagt, deine Rede ist hart. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr gehen wollt, dann geht. Und die Jünger haben gesagt, wohin sollen wir gehen? Jesus ist unser Leben. In Jesus finden wir Antworten, finden wir Ruhe für unsere Seele. In Jesus darf ich genügen. Die große Frage ist ja immer, genüge ich? Bin ich genug? Oder muss ich mir alle Liebe erkämpfen? Und ich möchte heute alle einladen, die zerbrochene Tasse zur Krippe in den Stall zu bringen. Und wenn du keine zerbrochene Tasse hast, dann komm wie die Könige und bring dein Gold, Weihrauch und Myrrhe. Bring das, was gut gelungen ist in deinem Leben und sei dankbar dafür. Sei froh, dass deine Tasse nicht zerbrochen ist. Aber ich möchte alle einladen. Ich habe das damals so gemacht. Ich habe gesagt, ich wusste nichts von Theologie. Ich bin katholisch aufgewachsen, kannte die Bibel halt, wie man es in der Schule lernt. Wusste nichts von Lebensübergabe oder Bekehrung, sondern mich hat Gott berührt in einer sehr traurigen Situation in meiner Kindheit. Und ich bin dann zu Gott gegangen und habe immer gebetet, Jesus, sei mein bester Freund und lass niemals zu, dass ich dich verleugne. Ich glaube, das habe ich tausende Male gebetet. Immer habe ich gesagt, Jesus, sei mein bester Freund und lass niemals zu, dass ich dich verleugne. Und Jesus hat dieses Gebet gehört. Ich möchte alle einladen, einfach die zerbrochene Tasse zu Jesus zu bringen. Zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich habe viele Fragen, ich kenne dich viel zu wenig, aber ich möchte heute um Vergebung bitten für alles, was schiefgelaufen ist oder für alles, wo ich so dumm war und gesündigt habe, wo ich andere Menschen verletzt habe, wo ich dich, Herr Jesus, verletzt habe. Und ich möchte zu dir kommen in aller Demut und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich möchte einfach alle bitten, kurz die Augen zu schließen. Höre jetzt auf dein Herz. Was kommt da hoch? Und es darf sein. Wehr dich nicht. Es darf sein. Sind es gute Gedanken? Sind es schlechte Gedanken? Ist es Verdammnis? Ist es ein freudiges Ereignis? Ist es der Ärger übers eigene Leben oder ist es Wut auf Gott und auf die Welt? Lass es einfach hochkommen. Und dann stellen wir uns vor, als würden wir diese zerbrochene Tasse, alles, was in unserem Leben sich zerbrochen anfühlt, nicht richtig anfühlt, wollen wir zur Krippe bringen. Oder wir bringen Gold, Weihrauch, Myrrhe, aus Dankbarkeit, dass unser Leben gut gelaufen ist. Vater, und ich bitte dich, du siehst das Gebet jeder einzelnen Frau. Du siehst das Herz, das Leid, den Schmerz jeder einzelnen Frau. Durchdringe uns jetzt mit deiner Güte, mit deiner Liebe, mit deiner Barmherzigkeit. Ich will heute sagen, ich genüge. Du hast mich zuerst geliebt. Ich atme durch. Ich lege meinen Kopf an die Brust Jesu und sage, Jesus, wenn es dich gibt, hier bin ich, nimm mich. Ein Weihnachten anders als die anderen Weihnachten. Heuer bringe ich mich selber. Gott, Heiliger Geist, du nimmst jede Frau bei der Hand. Keine Frau bleibt allein.